Herzlich willkommen zur Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Demenz, aktiv werden, gegen das Vergessen, das ist das Thema in der nächsten Stunde mit dem Neurologen und Psychiater Dr. Maximilian Niederberger. Die Demenz, liebe Zuhörer, ist eine Erkrankung des Gehirns, die meistens im Alter auftritt. Das Kurzzeitgedächtnis lässt nach, Denkvorgänge nehmen ab. Bei zunehmendem Stadium wird es schwieriger, sich mit dem Betroffenen zu unterhalten. In letzter Konsequenz müssen Demenzkranke rundum versorgt und betreut werden. Die Demenz ist eine sehr gefürchtete Erkrankung. Allerdings bedeutet eine Vergesslichkeit allein noch keine Demenz. Doch wie unterscheidet sich nun eine Neigung zum Vergessen von einer beginnenden Demenz? Wie kann der Demenz schon im jungen Jahren vorgebeugt bzw. auch entgegengewirkt werden? Welche Behandlungsmöglichkeiten der Demenz gibt es? Für diese und später auch für Ihre Fragen, liebe Zuhörer, steht uns der Facharzt für Neurologie, Psychiatrie, Dr. Maximilian Niederberger zur Verfügung. Herr Dr. Niederberger ist seit 20 Jahren Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Als niedergelassener Arzt ist er in einer Gemeinschaftspraxis in Ottobrunn bei München tätig und er betreut viele Seniorenheime und hat somit viel engeren Kontakt mit älteren Patienten. Ich darf nun ganz herzlich hier im Münchner Innenstadtstudio meinen Studiogast begrüßen. Guten Morgen und grüß Gott, Herr Dr. Niederberger.
Guten Morgen, Frau Böhler.
Herr Dr. Niederberger. Kommen denn viele Menschen zu Ihnen in die Praxis, die von der Angst geplagt sind, jetzt dement zu sein?
Ja, gerade in der heutigen Zeit nimmt man ja auch immer in den Medien wahr, dass irgendein Prominenter wie damals Wehner oder Greta Garbo eine Demenz entwickelt hat, speziell in diesem Fall eine Altersdemenz, was natürlich bei den Menschen immer wieder die Angst auslöst, wenn sie selbst vergessen, dass das nicht bereits der Beginn einer demenziellen Erkrankung ist.
In welchem Alter tritt denn die Demenz auf? Tritt die denn schon mit 60, 70 Jahren auf?
Es gibt vereinzelte Frühformen, die ich in meiner Praxis auch schon gesehen habe, mit 55 Jahren. So, man kann es etwa einordnen in einen Zeitrahmen. Circa 2-5% der Erkrankung tritt bei 70-Jährigen auf. 10-20% bei 80-Jährigen und über 30% bei 90-Jährigen. Also das Alter an sich ist bereits der Hauptrisikofaktor. Heute werden die Menschen älter, also wird auch die Demenz häufiger auftreten und diagnostiziert werden.
Also müssen wir differenzieren. Wenn es heißt, die Demenz tritt häufig auf, müssen wir gleichzeitig daran denken, dass viele Menschen ja auch sehr viel älter werden. Natürlich. Und dass daher die Demenz zunimmt und es nichts damit zu tun hat, dass sie auch schon in jungen Jahren, wenn ich vielleicht erst 60, 70 bin, dass ich dann vielleicht, wenn ich unter Konzentrationsstörungen neige, dann schon eine Demenz habe. Wie macht sich denn so eine einfache Altersvergesslichkeit, wenn ich sie jetzt einfach mal so nennen darf, einfach? Natürlich ist der Betroffene hat zu kämpfen. Dennoch, wie macht sich eine Altersvergesslichkeit bemerkbar, Herr Dr. Niederberger?
Lassen Sie mich einmal unterscheiden, das normale Alter und eine beginnende Demenz. Mhm. Gerade bei der frühen Demenzform ist das Vergessen häufiger. Die Patienten gehen in den Keller, wollen irgendetwas holen, ein Lebensmittel, eine Flasche Wein, kommen wieder zurück ohne das Gesuchte, vergessen aber, dass sie eigentlich in den Keller wollten etwas holen. Bei normalen Altern ist das Vergessen eher sporadisch. Die Patienten erinnern sich, ach, ich wollte doch das und das noch holen und machen es dann. Gerade bei Wiederfinden von Verlegten. Ein Patient in einer frühen Demenz findet seine Dinge selten. Er versteckt es oft an unüblichen Orten. Er beginnt mit einer Zettelwirtschaft. Er kann aber diese Zettel nachher nicht mehr verwenden. Bei einem normalen Altern findet man es relativ schnell wieder. Man hat es ja an so üblichen Orten hingelegt. Bei vergessenen Inhalten, ganze Erlebnisse und Begebenheiten werden in einer Demenzphase oder Beginn Demenzphase vergessen. Man kann sich nicht mehr an die Namen erinnern, man kann nicht mehr an die Teilnehmer einer Geburtstagsfeier erinnern, auch von nahen Angehörigen. Beim normalen Altern ist das Wiedererinnern eher häufig gegeben. Das sind so diese beginnenden Dinge. Auffällig ist natürlich, Der Betroffene selber sieht das zunächst gar nicht so sehr als ein Problem. Er verdrängt es, er versucht es zu kompensieren. Und gerade in diesem frühen Stadium werden die Patienten, meine Patienten, später dann von ihren Angehörigen gebracht und auf diese Vergesslichkeit angesprochen.
Was sind denn dann für Sie als Psychiater, als Neurologe so klare Anzeichen einer beginnenden Demenz, wo Sie auch sagen, so hier müssen wir jetzt doch tatsächlich mal eine Testung vornehmen?
Also, wenn Sie dann zunächst einmal eine Anamnese erheben, nicht? Stellen Sie sich vor, es passiert eine Katastrophe im Alltag. Der Patient schließt sich im Winter aus, nicht? Verliert vielleicht den Schlüssel. Verirrt sich in der Stadt, nicht? Das sind Dinge, die jetzt schon eklatant erscheinen. Wenn Sie aber so mit jemand sprechen, der Anamnese sprechen, auffällige, für mich als Neurologen auffällige Hinweise sind Wortfindungsstörungen, einfache Worte, bestimmte Floskeln, die nicht mehr parat sind, eine starke Vereinfachung der Sprache, wenig Konsonanten, Verlieren des roten Fadens, der sich ein längeres Gespräch oder eine Geschichte wird immer wieder unterbrochen. Was haben Sie mich gerade gefragt? Ich weiß das nicht mehr genau. Schwierigkeiten, sich in einer ungewohnten Umgebung zurechtzufinden. Probleme bei der Ausführung von gewöhnten Tätigkeiten. Stellen Sie sich vor, jemand hat sein Leben lang gekocht und kann jetzt plötzlich die Reihenfolge dieser Gegenstände nicht mehr bestimmen oder der Lebensmittel. Sie können sich vorstellen, das gibt Probleme beim Einkaufen. Die Hygiene selbst ist nicht mehr möglich. Und alle diese Dinge wirken sich dann in der Alltagskompetenz stark aus. Das ist etwas, wo man dann eine neurologische und psychiatrische Testung vornehmen würde.
Demenz? Aktiv werden gegen das Vergessen, das ist unser Thema heute hier in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb mit dem Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Wir sprechen mit Dr. Maximilian Niederberger. Herr Dr. Niederberger, viele Menschen kommen zu Ihnen. Sie haben Angst, dass Sie vielleicht unter einer Demenz leiden. Und dennoch sagen Sie, viele Patienten kommen doch zu spät. Was sind denn jetzt oder könnte man jetzt in dieser Sendung so einen kleinen Leitfaden aufstellen, wann Sie sagen, so in den Fällen sollte ein Patient ernsthaft zum Neurologen gehen mit der Fragestellung, leide ich unter einer Demenz oder habe ich einfach nur in Anführungsstrichen Konzentrationsstörungen?
Ich denke, es kommt immer darauf an, in welchem Umfeld ein Patient lebt. Ist er alleine zu Hause? Wird er gewisse Ausfälle eher weniger bemerken oder die Umwelt wird es eher weniger bemerken. Aber gerade Angehörige, wenn der Ehepartner zum Beispiel merkt, dass eben diese Vergesslichkeit, die ich jetzt beschrieben habe, immer häufiger auftritt, dass solche Dinge wie sich ausschließen, Schlüssel verlieren oder eine Orientierungsstörung sich einfach in der Woche 3-4 Mal zeigt, dann denke ich, sollte man auf jeden Fall einmal eine Diagnostik entsprechend durchführen.
Und da sind wir schon auch gleich bei der nächsten Frage, Herr Dr. Niederberger. Wie diagnostizieren Sie denn jetzt nun die Demenz? Muss ich dann gleich in die Röhre, wenn bei mir ein Verdacht auf Demenz vielleicht besteht?
Zunächst einmal ist das ärztliche Gespräch, die Erhebung der Anamnese, der Krankengeschichte sehr wichtig. Für mich ist auch immer sehr, sehr wichtig, was die Angehörigen sagen. Das sind die Menschen, die ganz nahe dabei sind, die können auch diese Frühsymptome erkennen. Und ich frage auch gerade die Angehörigen oft, fällt Ihnen denn etwas Besonderes auf, was zum Charakter dieses Menschen gehört hat? Nicht das Wort Charakter kommt vom Griechischen und heißt Eingravieren eines Buchstabens, nicht in der heutigen Synonymen, in unserem Gebrauch ist es der Charakter, das, was einen Menschen unterscheidet von anderen. Und die Angehörigen können natürlich sowas sehr früh erkennen. Wissen Sie, mir geht es darum, ob ein Angehöriger erkennt, dass der Patient plötzlich keine Neugier mehr hat, dass jemand seine Hobbys nicht mehr entfalten kann, dass jemand seine Blumen plötzlich verdorren lässt oder sich nicht mehr um sein Haustier kümmert. Der Betroffene merkt das oft selbst gar nicht. Aber das sind so Hinweise, die auch etwas über eine Veränderung des Charakters einer Person aussagen. Das ist sehr wichtig für die Gesamtdiagnose.
Was sich sicherlich jeder Ältere, welche Frage er sich jetzt stellt, das ist, merke ich denn selber, dass ich jetzt wirklich dement werde, auch wenn ich jetzt diese Sendung höre?
Es ist so, zu vergessen ist etwas, was uns kränkt.
Ja.
Gerade eine psychische Erkrankung macht deshalb auch so viel Angst, weil man so Angst vor Kontrollverlust eigentlich hat. Etwas passiert mit einem, was man nicht versteht. Und gerade das Vergessen ist ein in unserer Zeit auch besonders elementarer Bereich unserer Sozialisierung. Etwas zu vergessen heißt, nicht mehr der Gesellschaft voll anzugehören. Oft wird es auch verleugnet, nicht, weil es eben mit Kränkungen einhergeht. Jetzt habe ich dir das schon 100. Mal gesagt, jetzt vergisst du schon wieder. Das macht eine Kränkung und so ziehen sich diese Leute auch dann sozial zurück. Aber das Gehirn wird nicht mehr trainiert.
Also das heißt, auch wir im Umgang mit dem, ich sag mal, Ehepartner, mit den Eltern, mit den Geschwistern, mit Menschen, die vielleicht jetzt mit anderen zu tun haben, die anfänglich dement werden, sollten wir auch da ein wenig auf unseren Sprachgebrauch dann doch achten, oder?
Auf jeden Fall, besonders, ich werde da noch im Detail drauf kommen, ja. Wenn ich Ihnen sage, welche Stadien der Demenz hat, daran ist natürlich auch die Kommunikation entsprechend abzustellen, wie man dann umgeht und was man verlangt. Mhm. Oft ist der Betroffene auch gar nicht in der Lage, das zu tun, was man von ihm verlangt.
Mhm. Aber ich möchte trotzdem noch einmal auf Ihren Ausspruch aus, weil ich glaube, dass uns das viel passiert, ganz unabsichtlich, dass wir zu jemandem sagen, ach, hast du das schon wieder vergessen? Das könnte zu einer Kränkung führen, gerade in dem Moment, wenn sich wirklich schon eine Demenz einstellt und in dem Patienten auslösen, dass er sich noch mehr dagegen sträubt und noch mehr Mechanismen entwickelt. Da möchte ich Sie noch mal fragen, wie kann ich sensibel werden dafür, dass ich wirklich bei meinem Angehörigen oder vielleicht auch bei mir jetzt doch, dass ich zum Arzt gehen muss?
Eigentlich setzt man ja voraus, wenn man in seinem familiären Umfeld mit Menschen umgeht, etwas von empathischer Empfindung hat. Das heißt, man hat Mitgefühl, man hört zu. Und Sie wissen, im Alltag ist es oft so, dass gerade diese Alltagsdinge kommen zum Frühstück. Der Betroffene ist aber noch im Bad. Er hat Probleme mit dem Waschen. Er weiß nicht mehr, ist zuerst die Zahnbürste wichtig oder die Zahnpasta. Jetzt verzögert sich das. Dadurch entstehen im Alltag lauter kleine Katastrophen. Das Essen steht auf dem Herd und der Betroffene kommt nicht. Nicht? Und dann wird ärgerlich gerufen. Und es ist oft gar nicht selbstverständlich, dass die Angehörigen das von alleine klären können, sondern erst in einem gemeinsamen Gespräch, man nennt das eine familiäre Psychoedukation, wo man den Angehörigen auch sagt, in welchem Stadium der Betroffene ist und wie viel er an kognitiver Leistung, an Verstehen dieser Gesprächsinhalte für sich selber noch umsetzen kann. Gerade die Demenzpatienten haben eine Störung der Merkfähigkeit, des assoziativen Denkens, des folgerichtigen Denkens, der Denkgeschwindigkeit. Und das macht sich natürlich im Gesamtkontext dann ganz schwierig.
Wir haben ja die Sendung genannt Aktiv werden gegen das Vergessen. Dieses Aktivwerden, welche Komponenten hat das denn aus Ihrer medizinischen Sicht?
Das Aktivwerden ist natürlich eines der primären Voraussetzungen, um eine Demenz in ihrem Verlauf zu verzögern. Ich werde nachher noch auf die einzelnen Stadien kommen. Aber es ist immens wichtig, dass dem Gehirn Reize zugeführt werden, dass der Mensch in der Lage ist, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, mit allen Sinnen wahrnehmen kann. Und dazu gehört eben auch die Schulung der Angehörigen, die mit ihm arbeiten.
Also wenn wir sagen, aktiv werden gegen das Vergessen, heißt das schon Prophylaxe, solange noch keine Demenz vorliegt, aber auch schon früh genug vielleicht sich einer Behandlung zu unterziehen.
sicher ist eine Prophylaxe natürlich früher schon gegeben, wenn Menschen einen Diabetes haben, Übergewicht, eine Hypertonie. Natürlich ist es wichtig, auch eine Arteriosklerose vorzubauen. Es gibt ja auch die sogenannte vaskuläre Demenz. Das macht etwa 15% der Demenzkranken aus, wo es durch Gefäßverkalkungen, sage ich mal, Ablagerungen von Plaques auch zu einer Veränderung der Denkleistung kommt. Und ich denke, da kann natürlich jeder von uns etwas dazu tun, wenn er viel Sport macht, wenn er sein Gehirn wirklich auch beschäftigt, vielleicht ein Instrument, eine Sprache lernt und vor allen Dingen schaut, dass so seine körperlichen, internistischen Parameter auch funktionieren.
Ist das tatsächlich Ihre Erfahrung, dass Menschen, die, man nennt, es hat sich so ein neumodisches Wort entwickelt, das heißt Gehirnjogging, also dass Menschen, die noch im hohen Alter vielleicht auch Bücher lesen, viel denken, nachdenken, das Berühmteste sind auch Rätsel, Kreuzworträtsel. Was messen Sie dem bei als Neurologe?
Man muss immer sehen, wie das im Gesamtkontext eines Menschen ist. Ich sehe zum Beispiel Patienten, die 80 Jahre alt sind, die zum Teil schwere Kreuzworträtsel lösen können. Warum? Weil sie das 30 Jahre lang gemacht haben. Aber die Partnerin, die dann oder die begleitende Person in der Praxis sitzt neben ihm, wenn ich frage, wer ist denn diese Person, wird sie nicht mehr als die Ehefrau erkannt. Nicht? Also es gibt Teilleistungen.
Also habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Das Kreuzworträtsel kann noch gelöst werden, aber es sind Wahrnehmungsstörungen da, dass ich nicht mehr weiß, wer neben mir sitzt.
Es sind Personenverkennungen gegeben, aber Teilleistungsbereiche bleiben lange erhalten. Zum Beispiel gerade bei mathematisch begabten Menschen, Leute, die früher ein Instrument gespielt haben, können auch bis ins hohe Alter noch diese Lieder vielleicht einfacher, aber sie haben immer noch den Grundduktus des Instruments.
Jetzt müssen Sie uns doch vom Verlauf, Sie haben schon so oft angedeutet, dass Sie über den Verlauf sprechen möchten. Wie ist denn jetzt der Verlauf der Erkrankung und wie kann der auch gehemmt werden durch Behandlung?
Also wir waren ja vorhin in dieser Situation, dass der Patient bei mir in der Praxis ist und stelle die Diagnose. Und nach der Anamnese beginnt es mit einer Testuntersuchung, wo zum Beispiel kognitive Leistungen, das sind Fragen nach der Orientierung, dem Gedächtnis, der Merkfähigkeit, der Aufmerksamkeit, der Sprache und der Visokonstruktion. Also der Patient muss etwas malen, um zu sehen, ob er im dreidimensionalen Raum ein Gefäß, eine Darstellung machen kann, nicht? Und diese Tests geben etwas aus über das Gedächtnis und sagen auch etwas aus über die Zeit, in welcher dieser Test gemacht werden kann. Diese Tests haben eine bestimmte Validierung, wonach man sagen kann, was ist eine leichte Demenz, mittelschwere Demenz bis schwere Demenz. Diese Tests sind gut validiert und eignen sich eigentlich sehr gut, um schon mal so ein Anfangsprofil zu bekommen. Und gerade zu Ihrer Frage, aus diesen Tests heraus ergibt sich natürlich dann auch die Möglichkeit zu sagen, wo soll man trainieren? Mehr die Aufmerksamkeit durch mehr Rechenübungen, die Sprachfähigkeit oder natürlich auch Übungen, die die Konzentration betreffen. Es gibt noch eine Reihe Untertests, den DemTeC oder SCAT, die natürlich noch etwas ausführlicher und länger gemacht werden. Das wird hauptsächlich in Zentren oder auch in Klinikambulanzen durchgeführt. Der zweite Weg, wenn man diese Verdachtsdiagnose erhärtet hat, wäre dann heute eine bildgebende Maßnahme. Man würde heute eine Kernspintomographie machen. Einmal, weil sie sehr aussagekräftig ist und zum anderen, weil sie für den Patienten keinerlei Strahlenrisiko birgt. Man bekommt ein sehr gutes Bild und die Diagnosesicherheit beträgt 90%. Sollte man nachher nicht wissen, welcher Demenz, wie ich schon sagte, es gibt noch andere Demenzformen wie die Lewy Body, körperlichen Demenz, würde man auch noch eine Liquor-Untersuchung machen. Das heißt, das Gehirnwasser wird untersucht und man kann dann feststellen, ob zum Beispiel eine bestimmte pathologische Proteingruppe darin zu finden sind, wie speziell jetzt in dem Fall der Alzheimer-Demenz die Tau-Proteine.
Mhm. Und je nachdem, welches Verfahren Sie wählen, kann man danach auch schon sehen, in welchem Stadium der Demenz sich der Patient dann befindet, oder?
In der Regel korreliert auch die Testergebnisse Verfahren mit den Veränderungen im Gehirn. Es kommt im Gehirn zu Schrumpfungen bestimmter Hirnareale, gerade im Temporallappen, im Hippocampus. Hippocampus ist sozusagen das Gedächtnis unseres Hirns. Und diese Atrophien entstehen einfach dadurch, weil zum Beispiel bei der Alzheimer-Demenz pathologische Eiweißfibrillen entstehen. Es entstehen auch amyloide Plaques, die sich um die Gefäße und die Zellen herumwirken und so die Funktion der Nervenzellen beeinträchtigen. Das heißt, die Signale, die das Gehirn zum Lernen braucht, auch die Andocken der Botenstoffe, wird dadurch nicht mehr ermöglicht.
Es gibt etwas, einen Ausdruck, nämlich die sogenannte Pseudodemenz. Was meint man denn damit und wie grenzt man die Pseudodemenz zur tatsächlichen, einer der Demenzerkrankungen, die berühmteste, bekannteste ist die Alzheimer-Demenz, wie grenzen Sie da ab?
Eine sehr, sehr wichtige Frage von Ihnen. Die Pseudodemenz ist, Sie hören es ja schon am Begriff, des Begriffes Pseudo, es erscheint wie eine Demenz, es ist aber keine Demenz. Und gerade, wenn Sie sich vielleicht an meine Sendung erinnern über die depressiven Erkrankungen, wo ich von einem speziellen Symptom der Depression, die Denkhemmung, gesprochen habe, erscheint es bei manchen depressiven Patienten so, als hätten sie eine Demenz. Nicht? Sie können sehr langsam denken, sie können sich schwer zu etwas entscheiden, der Antrieb ist gemindert. Wenn man aber diese Patienten testen würde, auch in einer schweren Depression, dann ist die Sprache, die intellektuellen Fähigkeiten, das räumliche Denken und das Gedächtnis nicht beeinträchtigt wie bei einem Demenzerkrankten. Mhm. Also bei einem Mini-Mental-Test würde so jemand im Normbereich sein.
Und die Differenzierung ist für Sie als Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie wichtig aufgrund der medikamentösen Behandlung, oder?
Das ist
oder?
Ganz wichtig, weil man natürlich die Pseudodemenz sehr gut behandeln kann. Und auch zum Beispiel in diesem Fall mit Antidepressiva. Viele Patienten, die eine Antidepressiva-Behandlung bekommen, haben auch wieder eine deutliche Verbesserung ihres Denkvermögens.
Also lässt die Pseudodemenz, die sogenannte Denkhemmung, dann nach?
Die lässt nach, die verschwindet dann mit der ganzen auch depressiven Symptomatik. Frau Böhler, ganz ein wichtiger Punkt noch, was immer vergessen wird. Mangelernährung, mangelnde Flüssigkeitszufuhr. Auch das kann demenzielle Bilder.
Gerade jetzt machen. Im gerade Sommer, jetzt, wenn es sehr heiß ist, jetzt, immer. Ne?
Ein etwas ganz Wichtiges, gerade Patienten mit einer beginnenden Demenz haben häufig kein Duschgefühl mehr. Die Patienten bekommen ein Glas mit Wasser angeboten, aber sie vergessen zu trinken nicht. Man muss sie sozusagen, das ist auch etwas, was für die Angehörigen sehr wichtig ist, das Glas an den Mund, an die Lippen zu führen, damit ein taktiler Reiz entsteht und getrunken wird. Wenn Sie den Patienten fragen, haben Sie Durst, sagt der Patient nein, halten Sie ihm das Glas wieder an die Lippen, berühren Sie die Lippen, wird er das wieder austrinken. Also gerade Flüssigkeitsverlust ist ein ganz, gerade jetzt die letzten Tage, wo es so heiß war, immer darauf achten, dass der Patient 2 bis 3 Liter trinkt.
Das kann auch schon bei einer beginnenden Demenz sein, wenn der Patient noch voll integriert ist bei uns in der Familie.
Ein ganz wichtiger Aspekt, das wird meines Erachtens immer sehr unterschätzt.
Und dann ist auch nicht, weil ich hätte jetzt Bedenken, ich bin dann übergriffig, wenn ich dann meiner Großmutter oder meiner Mutter einfach das Glas dann an den Mund halte und sage, Mama, trink.
Das meine ich ja mit Empathie, nicht? Ja. Sie als Angehöriger wissen natürlich am besten, wie man sich nähert. Ich bin immer der Meinung, man muss auch schauen, dass es etwas ist, was der Betroffene gerne trinkt, nicht? Und es kann ruhig auch mal ein Bier sein, wenn es getrunken wird. Verstehen Sie? Wichtig ist, dass der Betroffene auch das Gefühl hat, es schmeckt mehr und er nicht nur eine mechanische Handlung macht, jetzt mir zuliebe und nicht sich zuliebe.
Und ist es tatsächlich so, dass wenn ein demenzkranker Patient, gerade auch im Anfangsstadium, dass dann auch gewisse Hirnleistungen wieder mehr in die Gänge kommen und angeregt werden, gerade durch die Flüssigkeit?
Gerade dann macht zum Beispiel ein Hirnleistungstraining einen Sinn. Nicht ein Patient, der eigentlich ausgetrocknet ist und Sie bieten ihm ein Hirnleistungstraining an, wird mit Sicherheit schlecht abschneiden.
Verstehe.
Darum ist es so wichtig, diese Rahmenbedingungen zu klären. Auch ein ganz wichtiger Aspekt ist Medikamentenmissbrauch. Es kann sein, dass ein Patient Schlafmittel nimmt, Benzodiazepine. Das kann sein, dass er dann am nächsten Tag benommen keinen Antrieb hat, sehr müde noch ist, nicht etwas Tagesmüdigkeit hat, auch da muss man natürlich die Behandlung insofern abstimmen, dass man das, dieses Bild, diese Tagesschläfrigkeit nicht als demenzielles Symptom fehldeutet. Mhm. Wichtig ist aber, die Patienten natürlich in einem Vigilanten, in einem Wachheitsgrad zu haben, in dem halt auch diese Maßnahmen greifen können.
Und kann ich damit auch die einzelnen Stadien der Demenz auch hinauszögern?
Also die Demenz verläuft unbehandelt in einem Verlauf von circa 8 bis 10 Jahren. Und diese Stadien können Sie von außen ohne medikamentöse Behandlung nicht beeinflussen. Das geht nicht. Sie können die Tagesform etwas verbessern, aber durch Flüssigkeit alleine würden Sie jetzt keine Demenz hinauszögern können. Der pathologische Prozess wird weiter verlaufen.
Aber durch eine medikamentöse Behandlung und durch andere Maßnahmen, durch nicht-medikamentöse, so nennen Sie das im Fachjargon Behandlung, könnten die Phasen schon hinausgezogen werden.
Auf jeden Fall. Mhm. Es gibt ja zwei Gruppen von Medikamenten, die man heute anwendet. Das sind die Cholinesterasehemmer. Acetylcholin ist ein Überträgertransmitter von Informationen. Und die Cholinesterasehemmer sind Medikamente, die den Abbau dieses Cholins im Zwischenzellraum verzögern. Das heißt, das Gehirn hat mehr Acetylcholin zur Verfügung und kann daher länger denken. Ein zweiter Mechanismus sind die NMDA-Antagonisten, zum Beispiel Memantine. Ich sage jetzt nochmal den Begriff, das sind Glutamat-Inhibitoren. Diese Plaques verhindern auch die Überträgung. Glutamat, ein Überträgerstoff, den das Gehirn zum Denken braucht, kann dann nicht an die Zelle andocken. Dadurch wird das Gehirn von Glutamat überströmt und die Zelle kann nicht mehr funktionieren. Diese Medikamente blockieren an der Zelle diese Überflutung mit diesem Botenstoff. Das sind heute auch validiert, das heißt in großen Studien untersuchte, sehr wirksame, sehr gut verträgliche Medikamente. Und ich sage ganz besonders nochmal, es sind keine Psychopharmaka. Es sind Medikamente, die den Verlauf dieser Erkrankung deutlich verlangsamen. Das heißt, man kann einen Patienten in einem zweiten Stadium der Erkrankung viel länger in einem Funktionslevel halten, der ihm zum Beispiel ermöglicht, auch therapeutische Dinge zu unternehmen und ihn vor allen Dingen in seiner häuslichen Umwelt zu belassen.
Plädieren Sie denn dafür, dass ein Patient so lange wie möglich in der häuslichen Umgebung bleibt, oder was für Therapien oder was sind Ziele der nicht medikamentösen Behandlung, Herr Dr. Niederberger?
Ein sehr wichtiger Aspekt. Es kommt natürlich auch wieder darauf an, in welchem Umfeld dieser Patient lebt. Ist er allein in seiner Wohnung? Stellen Sie sich vor, er kommt nicht zum Trinken, er schaltet den Herd an und er vergisst, ihn wieder auszustellen. Oder die Badewanne, das Wasser wird eingelassen und es wird vergessen abzudrehen. Also es kommt dann oft zu Katastrophen zu Hause, die dann eine Einweisung in einem Heim nötig machen. Meine ganz persönliche Meinung ist, es ein Mensch, der zu Hause lebt, der seine Umwelt kennt, erkennt dadurch jeden Tag Dinge, die er vielleicht vergessen hat, aber wieder erinnert. Er erinnert sich an Geräusche im Raum, er erinnert sich an die Stimmen der Umgebenden und vor allen Dingen auch gibt es immer wieder Lieblingsplätze in einer Wohnung, ein bestimmter Stuhl, ein Hocker, wo er weiß, dass er zu Hause ist. Und das Gefühl, zu Hause zu sein, heißt auch was von Geborgenheit. Und das ist sehr wichtig, es so lange wie möglich zu erhalten. Nur ich persönlich denke, dass man da auch immer schauen muss, was kann man von außen dazu tun, dass man zu Hause lange bleiben kann. Und da gibt es zum Beispiel Orientierungshilfen, die man in einem Haus anbringen könnte. Man muss viel Licht machen. Oft ist es so, dass die alten Leute gerne sparen und dann abends die Lichter auslöschen im Treppenhaus. Also man muss schauen, dass man vielleicht Elektro-Sparlampen macht, damit immer ein genügend Licht da ist, dass vielleicht ein zweites Treppengeländer gemacht wird oder vielleicht der Betroffene dann im Erdgeschoss schlafen kann, wenn das möglich ist. Man sollte Treppenstufen versuchen zu entschärfen. Man sollte Übertritte gummieren, dass keine Stolperstellen im Haus ist. Und man sollte das Schlafzimmer vielleicht in Nähe von Bad und Toilette nehmen und sollte versuchen, Nachbarn, medizinische Hilfsdienste, Sozialdienste mit einschließen, damit vielleicht noch woanders ein Hausschlüssel ist und vielleicht auch den Betroffenen ein Namensschild in die Kleidung machen, falls er sich mal ausschließt im Winter, dass er auch wieder gefunden werden kann. Das sind so Dinge, warum jemand zu Hause bleiben sollte. Ein weiterer wichtiger Punkt ist letztendlich das, was man Psychotherapie nennt. Und in der Psychotherapie geht es mir ja auch in erster Linie darum, einem Menschen in seiner Situation wieder die Möglichkeit zu geben, seine Eigenständigkeit, soweit er kann, zu erhalten. Dazu gehören Alltagsrituale. Vor allen Dingen auch Vermeiden von Dingen, die sein Leben zusätzlich beeinträchtigen. Angst vor der Zukunft. Und da ist es besonders wichtig, auch gerade in der Psychotherapie ein gemeinsames Beten zu beginnen, singen gemeinsam, Musik hören gemeinsam. Denn stellen Sie sich vor, das Familiengedächtnis geht verloren, Erinnerungen an gemeinsame Lebens- und Beziehungsgeschichten gehen verloren, die Rolle als Vater und Mutter geht verloren. All das ist mit Kränkungen und großen Verlusten verbunden. Und darum ist es immer wichtig, durch diese gemeinsamen Aktivitäten den Patienten wieder zurückzuholen. Und wir haben ja auch in der anderen Sendung darüber gesprochen, der Glaube als Quelle der Kraft, der durch Bibelstellen und Liederverse und durch Ermutigung, durch die Liebe geschaffen werden kann. Gestatten Sie mir, dass ich ein paar Beispiele noch nenne. Und der Mensch sucht Gott, weil zuvor Gott ihn gesucht hat. Das ist von Benedikt. Loslassen, Jesus überlassen. Das ist von einem Angehörigen. Und Jesus ganz mit den Sinnen suchen. Das ist von Anselm Grün. Und ich würde gerade den Angehörigen, die auch einen schwerkranken Demenzen betreuen, man muss immer sagen, es ist eine Arbeit, die sich über 24 Stunden erschreckt. Und besonders den Angehörigen würde ich sagen, Jesus Christus sagt in der Bergpredigt, liebe deinen Nächsten nicht mehr wie dich selbst. Sie haben auch Verantwortung zu sich selbst und sie können nur pflegen und von Herzen pflegen, wenn sie auch Verantwortung für ihre Lebenszeit übernommen haben. Und gerade da müssen Angehörige auch einmal abgeben und an einen Pflegedienst weitergeben und diesem Vertrauen, immer in der Hoffnung, dass der Betroffene so versorgt wird, wie er es sich selber wünscht.
Aktiv werden gegen das Vergessen, unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Herr Dr. Niederberger, wir haben gerade von Ihnen gehört, dass es gut und wichtig ist, dass gerade ein Demenzkranker so lange wie möglich in seiner häuslichen Umgebung bleibt. Sie haben uns einige Tipps auch gegeben, wie eine Wohnung so hergerichtet werden kann, dass ein Demenzkranker sich lange auch zurechtfindet. Im gleichen Atemzug haben Sie aber auch Angehörigen jetzt zugesprochen, dass sie auch für sich sorgen. Und damit sind wir schon auch bei einem Thema, das Ihnen bestimmt auch ganz oft in der Praxis begegnet, nämlich diese wichtige Frage der Abwägung. Wann ist jetzt nun der richtige Zeitpunkt, sich Hilfe von außen zu holen? Welche Hilfe von außen? Gibt es vielleicht auch ambulante Dienste, die in Anspruch genommen werden können? Auch vielleicht eine teilstationäre Behandlung von Demenzkranken. Wie sollte der ein oder andere, der jetzt betroffen ist und in seiner Umgebung, in jeder Umgebung, in je nachdem, wo man wohnt, gibt es verschiedene Angebote. Was meinen Sie, wie sollte man da vorgehen?
Also wichtig ist, dass man einfach einmal eine Bilanz seines Tagesablaufs zieht. Nicht? Es ist ein Unterschied, ob jemand, der berufstätig ist, pflegt oder ein Ehepartner, der auch berentet ist, der mehr Zeit hat. Es kommt darauf an, ob der Pflegende selbst eine Erkrankung hat im Alter. Und davon sollte man abhängen, ganz natürlich auch vom Verlauf der Grunderkrankung. Ist es eine mittelschwere Demenz, wo schon eine ausgeprägte Vergesslichkeit da ist, wo es zu Desorientierungen kommt, Sie brauchen sicher jemanden, der auch sich um das Essen kümmert. Nicht der Betroffene wird nicht mehr einkaufen können. Nicht, dass man das vielleicht über einen dieser Hilfseinrichtungen und Dienste, zum Beispiel über Caritas oder Essen auf Rädern, versucht, da in dem Zeitplan des Patienten entsprechend Hilfe zu holen. Das wird auch in der Praxis verordnet. Man kann auch die Medikamenteneinnahme regeln, dass man ein Medikamentenblatt erstellt, nachdem der Patient dann die Medikamente gerichtet bekommt. Das ist natürlich auch wichtig, weil diese Leute ja wirkliche Profis sind in ihrem Beruf. Die sehen auch das Umfeld, die informieren auch den Arzt, wenn etwas plötzlich Tabletten im Bett zu finden sind, nicht, dass man da halt relativ früh etwas tun kann. Aber ich denke, das sage ich auch immer den Familien im Rahmen der Psychoedukation, wirklich einmal schauen, kann man denn privat alleine die Pflege schaffen oder gibt es da immer wieder Bereiche, die Schwierigkeiten machen. Bei uns in Ottobrunn gibt es zum Beispiel die Pflegeeinrichtung St. Michael. Das ist eine Kurzzeitpflegeeinrichtung, wo zum Beispiel auch mal Patienten für 4 Wochen sehr gut betreut und versorgt werden, was natürlich auch dann die Angehörigen entlastet.
Demenz, aktiv werden, gegen das Vergessen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der Lebenshilfe, in der Gesundheitssendung ist es üblich, dass Sie sich einbringen können mit Fragen, mit Ihren Erfahrungen, mit Anregungen. Heute sprechen wir über die Demenz. Wir wissen, die Demenz ist eine Erkrankung, vor der viele Menschen Befürchtungen haben. Manchmal ist es so, bei der kleinsten Konzentrationsstörung kommen sofort Ängste hoch. Beginnt jetzt bei mir eine Demenz? Werde ich demenzkrank? Ist mein Angehöriger schon dement? Gleichzeitig ist es so, das haben wir eben von Dr. Niederberger gehört, dass viele Patienten bis zu 5 Jahre eventuell zu spät in die Praxis kommen, sich behandeln lassen gegen die Demenz und somit vielleicht auch die einzelnen Stadien aufgehalten werden können. Gleich geht's weiter jetzt hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, mit Dr. Maximilian Niederberger. Willkommen bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Mein Name ist Sabine Böhler. Wir sprechen über die Demenz, aktiv werden gegen das Vergessen. So haben wir die Sendung überschrieben und wir haben Sie eingeladen anzurufen. Frau Ackermann aus München hat uns erreicht. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Also ich bin jetzt das 3. Jahr schon bei einer alten Dame, mit die 90 Jahre alt ist und die sich an nichts mehr erinnern kann. Und was mich an der Sache so bedrückt, sie will auch vom Glauben nichts wissen. Und ich selber bin sehr gläubig. Ich bin auch schon 73 und ich möchte immer gern irgendwas rüberbringen. Und das geht einfach nicht. Und dann bin ich sogar im Pfarramt gewesen und habe gefragt, ob nicht mein Priester kommen könnte. Aber das geht einfach nicht. Da hat keiner Zeit. Das bedrückt mich so arg. Also, ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe es nicht direkt gesagt, eine Frage, aber wie...
Also die Frage ist jetzt vielleicht auch an Herrn Dr. Niederberger, inwieweit jetzt ein Patient, der dement ist und der vielleicht früher im früheren Leben keinen Zugang zum Glauben hat, inwiefern er das neue Denken vielleicht auch aufnehmen kann vom Glauben her.
Es ist natürlich schwierig, wenn jemand keinen Zugang zum Glauben hat. Ich gehe mal davon aus, dass ja viele der jetzt alten Menschen vielleicht doch früher in der Schule Religionsunterricht hatten oder einfach auch in der Religion Inhalte noch erinnert haben. Und gerade der Glaube ist etwas, was ja sehr früh schon in uns, eigentlich schon durch die Eltern auch weitergegeben wird, wenn die Kinder mit in die Kirche gehen oder in der Schule Religionsunterricht haben. Ich würde Ihnen raten, gerade bei dieser alten Dame eher taktil etwas zu tun. Geben Sie einen Rosenkranz in die Hand und beten Sie mit ihr den Rosenkranz. Begleiten Sie sie beim Beten, lassen Sie die Holzperlen durch ihre Finger gleiten, dass sie jetzt spürt, dass wenn sie ihre Stimme wird sie hören und ihre gute Absicht wird sie auch wahrnehmen. Und alleine das kann schon wieder ein Zurückerinnern an eine Erfahrung geben. Denn Sie müssen bedenken, der Glaube beschafft Geborgenheit. Selbst wenn ich in der tiefen Verlorenheit und der dunklen Nacht des Vergessens bin, ist eine Instanz, die mich irgendwo hält. Und das erinnern Sie wieder mit so einem einfachen Hilfsmittel. Aber der Resner, Sie müssen ihn mit ihr beten und wirklich ihr helfen, diese Kugeln zu ertasten.
Ah ja.
Frau Ackermann, das ist ein guter Tipp.
Vielen Dank.
Alles Gute für Sie und wir glauben ja an die Macht des Gebetes, dass wenn wir für Menschen, die dem Glauben fernstehen oder einfach jetzt durch die Demenz nicht mehr so aktiv den Glauben auch praktizieren können, ja, dass unsere Gebete aber trotzdem ein Stück auch ihnen hilft, die Himmelsleiter hinhochzukommen.
Ja, ja. Danke vielmals.
Auf Wiederhören, Frau Ackermann.
Auf Wiederhören.
Als nächstes darf ich Schwester Birgitta begrüßen. Grüße Gott.
Ja, grüße Gott. Schwester Birgitta.
Grüß Gott, Herr Dr. Niederberger. Ich wollte mich bei Ihnen ganz fest bedanken. Ich habe auch Ihre letzte Sendung gehört über die Depressionen und auch jetzt die heutige. Und ich kann von ganzem Herzen nur hoffen, dass es solche Ärzte gibt wie Sie. Ich finde, wir haben durch die Pastoral auch viel mit Menschen zu tun, die entweder depressiv sind oder mit depressiven Menschen zusammenleben oder mit Dementkranken. Und oft merkt man, dass diese Menschen wie wenig Würde mehr haben. Und ich finde, sie vermitteln ein ganz wunderbares Bild, wie man mit dieser Krankheit umgehen kann und wie diese Menschen doch ganz große Würde noch haben. Und auch, das gibt den Menschen sehr viel Mut. Und ich möchte Ihnen für das von ganzem Herzen danken und Sie ermutigen, weitere Sendungen zu machen über solche Themen. Ich glaube, das gibt den Menschen sehr viel.
Vielen
und wir
Dank.
Werden für Sie ganz fest beten. Und ich kann Sie wirklich nur... Ich kann Ihnen nur danken, von ganzem Herzen.
Vielen Dank.
Dankeschön, Schwester Dankeschön. Birgitta, für
und
Ihren Anruf.
Wir möchten auch Ihre Sendungen, das möchten wir auch verbreiten. Und wir würden deshalb bitte auch Radio Hore bitten, dass man uns beide auf CD brennt und schickt.
Mhm. Schwester Birgitta, da bitte ich Sie und auch alle anderen Hörer, die sagen, ja, ich möchte gerne die Sendungen in der Lebenshilfe jetzt auch von Herrn Dr. Niederberger bestellen, wenden Sie sich an unseren CD-Dienst, die Rufnummer 0700 75257520. Dankeschön für Ihren Anruf, Schwester Birgitta. Alles Gute, schöne Grüße.
Darf ich noch was sagen? Vielleicht wäre es auch für manche Leute, für manche Angehörige Hilfe, wenn man die Adresse oder ich weiß ja nicht, ob das geht, oder die Telefonnummer vom Herrn Dr. Niederberger weiter nochmal ankündigen könnte, weil ich glaube, viele Patienten suchen oder Angehörige suchen eine gute Praxis.
Schwester Birgitta, es ist üblich, dass wir von all unseren Referenten, auch das gilt für Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hinterlegen beim Hörerservice zumeist, sagen wir zu 98%, die Kontaktdaten unserer Gesprächsgäste. Auch hierzu die Rufnummer. Der Hörerservice hat die Nummer 0700 75257525. Oder Sie gehen ins Internet unter www.horeb.org. Schwester Birgitta, danke für diese wichtigen Anregungen. Auf Wiederhören.
Für
Gott. Jetzt darf ich Frau Fischer aus München begrüßen. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine kurze Frage, inwieweit man mit Ginkgo-Präparaten, also da gibt es eine Menge, Rökantibonin oder ja, vorbeugen kann.
Ja, wie Frau Bühler schon gesagt hat, wie kann man aktiv werden gegen das Vergessen? Ist Ginkgo sicher ein Medikament, ein biologisches Medikament aus der Ginkgo-Pflanze, das eine nachgewiesene Wirkung hat. Es wirkt so ähnlich wie Aspirin. Es erhöht die Fluidität des Blutes, also die Blutplättchen kleben nicht so schnell aneinander und macht dadurch eine Verbesserung der Mikrozirkulation. Nach den neuesten Studien müssen Sie aber eine Menge von 240 Milligramm am Tag einnehmen, am besten morgens nach dem Frühstück. Was man ganz kritisch sagen muss, es ist ein Medikament, das nicht bei einer Alzheimer-Demenz hilft. Also wenn es eine Demenz ist, die diagnostiziert ist, wird es nicht helfen. Aber um vorzubeugen, ist es sehr gut.
Gut, danke. Wie viel muss man nehmen?
240 Milligramm.
Milligramm? Das sind also auch 240 Milliliter, oder?
Ah. Das nicht, nein. Es gibt als 240 Milligramm Tablette. Das ist die neueste Darreichungsform und nach den neuesten Studien auch die wirksamste.
Ja, Ja, ich kenne das bloß als Tropfen.
Und man muss viel trinken auch.
Ja, und wenn man Tropfen nimmt, wie
viel gibt es auch, ungefähr? Das müssten Sie dann sehen, weil das wird oft in den verschiedenen, von verschiedenen Herstellern entsprechend in der Galenik dargestellt. Da müssen Sie einfach in der Apotheke nachfragen, ja, welches die äquivalente Tropfdosis ist.
Ja. Dankeschön, danke, Frau Fischer.
Wiederhören.
Wiederhören. Aus Vorarlberg hat uns nun Frau Müller erreicht. Grüße Gott, Frau Müller.
Ja, grüß Gott. Ich danke, dass Sie drankommen und ich freue mich richtig. Ich habe nur eine kurze Frage. Ich bin 81, bin sonst noch also flexibel und gehe jeden Tag hinaus und fahre auch Bus und Bahn, aber ich spreche schneller wie früher. Können Sie mir da einen kleinen Tipp geben, Herr Doktor? Ich spreche schneller und wenn ich im Buch laut lese, lese ich auch zu schnell. Bitte, vielleicht haben Sie einen Tipp für mich.
Schnell sprechen ist eigentlich ein prognostisch günstiges Verhalten.
Aha.
Das spricht etwas gegen einen sich entwickelten Gehirnabbau. Was man tun kann, ist, das schnelle Sprechen ist an sich nicht das Problem, wenn Ihre Umwelt Sie gut versteht.
Ja, da bin ich noch zufrieden. Aber ich möchte mich in die Zange halten.
Ja, was man vom Training her macht, was man zum Beispiel auch bei der Stimmbildung macht, ist, dass Sie, wenn Sie einen Text lesen, sich eine ganz bestimmte Zeitvorgabe machen.
Ja.
Und den Text bewusst langsam lesen,
ja,
auf die Atmung achten dabei. Dann, Sie hören jetzt, wie ich auch langsamer spreche, und damit können Sie das sehr gut kontrollieren.
Ja.
Wichtig ist immer das Feedback auch der anderen. Ne? Wie wird Ihre Stimme erfahren? Sagen die anderen, du sprichst so schnell, ich komme gar nicht mit. Und eine sehr gute Selbstregulation ist, wenn Sie auf ein Tonband sprechen und sich selbst sprechen hören und dann versuchen, in einem langsameren Duktus zu sprechen, der Ihnen angenehm ist.
Ja. Ich danke sehr, es hilft mir bestimmt und also, alles Liebe und
aber
Gute.
Aber es ist ein günstiges Zeichen, nicht? Das zeigt, dass Ihre Hirnkapazität, Sie sind sehr neugierig.
Ja, das
ist sehr gut.
Gott sei Dank, aber im rechten Sinn.
Ja.
Alles
auf
Liebe
Wiederhören.
Und Gottes Segen. Danke, danke.
Das war Frau Müller aus Vorarlberg und von Vorarlberg gehen wir nun gedanklich nach Kassel, weil dort ist nämlich Herr Feldmann am Telefon. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Feldmann. Kassel, mir ging es um Folgendes. Ist nicht auch eine Vorbeugung gegen Demenz das Erlangen von Aufgaben im Alter? Und wenn es nur kleine Aufgaben sind, für die ich aber eine Verantwortung habe, die ich jetzt habe, die ich auch notfalls mit dem Beichtvater absprechen kann, dass es die richtigen Aufgaben sind. Wir sollen ja Aufgaben übernehmen, die uns Gott näher bringen und das Reich Gottes fördern. Und wenn ich die jetzt kriege in Absprache mit dem Beichtvater, ist das dann nicht auch eine Vorbeugung, wenn ich immer mich wieder vergewaltigen? Das ist heute dran, die Aufgabe ist dann dran, die ist dann dran, dann habe ich ein Programm, und zwar ein verantwortungsvolles Programm. Wäre das nicht eine Möglichkeit?
Das ist eine sehr gute Möglichkeit, aber sie muss von Herzen geleistet werden. Sie dürfen nicht nur ein Programm erfüllen, weil es vielleicht Ihnen jemand sagt, sondern Sie müssen dieses Programm sich selbst ein Stück auch vorgeben, die Verantwortung darüber nehmen und Sie müssen prüfen, ob Sie ganz dabei sein können. Dann hat es einen therapeutischen Wert.
Genau.
Dankeschön, danke, Herr Feldmann. Auf Wiederhören. Ja, wir nähern uns langsam dem Ende der Lebenshilfe Demenz aktiv werden gegen das Vergessen. Eine Hörerin möchte ich noch zu Wort kommen. Es ist Frau Hampe aus München. Grüß Gott.
Bin ich schon dran?
Ja, Frau Hampe, grüß
Hallo,
Sie.
Frau.
Grüß Gott. Gut, Herr Dr. Niederberger. Ich hätte gerne eine Frage bezüglich meiner Freundin, die plötzlich mit 65 Jahren die Erinnerung verloren hat. Und man hat alle möglichen Tests gemacht, Alzheimer-Erkrankung ausgeschlossen, Demenz diagnostiziert, aber nun sind nachts epileptische Anfälle dazugekommen. Und jetzt wollte ich fragen, ist das normal? Ist das dann wirklich Demenz oder?
Was Sie ansprechen, ist leider in der Sendung ein bisschen zu kurz gekommen. Es gibt natürlich noch andere neurologische Erkrankungen, die mit einer Demenzsymptomatik einhergehen. Und gerade bei der Epilepsie kommt es immer wieder auch zu Dämmerzuständen, die eben, man spricht dann aber nicht von Demenz, sondern von einem hirnorganischen Psychosyndrom, die aber auch so aussehen wie ein demenzielles Syndrom, also deutliche Verluste des Gedächtnisses, besonders des Kurzzeitgedächtnisses und zu Desorientierungen und Personenverkennungen. Kann man aber eigentlich mit Antiepileptika gut behandeln.
Aha. Ja, sie bekommt die Medikamente, aber das Erinnerungsvermögen ist leider nicht zurückgekehrt. Ja,
dann wäre es wahrscheinlich auch sinnvoll. Ich kann jetzt schlecht sagen, wie der ganze Zeitverlauf ist. Ich müsste das EEG sehen, um eine Beurteilung machen zu können. Aber da wäre zum Beispiel wichtig, dass man auch Ergotherapie macht, also versucht, diese Hirnleistung wieder zu trainieren unter der antiepileptischen Medikation.
Ja.
Das ist ein wichtiger Aspekt. Es gibt eine ganze Reihe von neurologischen Erkrankungen, die demenzähnliche Symptome zeigen, aber die werden anders benannt.
Ja.
Das ist keine Alzheimer-Demenz.
Mhm. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
Frau Hampel, alles Gute auch für Sie und Ihre Freundin.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Demenz aktiv werden gegen das Vergessen. Es ist üblich, Herr Dr. Niederberger, dass wir nach der Sendung immer noch mal kurz zusammenfassen. Ich denke, mit einer der größten Fragen ist, die Hörer haben, woran erkenne ich, dass ich nun mein Angehöriger oder ich an einer Demenz erkranken oder leide ich einfach nur unter einer Vergesslichkeit? Vielleicht da noch einmal die Abgrenzung.
Also wie schon gesagt, es ist ganz wichtig zu sehen, dass man im Alltag ganz bestimmte Dinge fassen kann, erleben kann. Also wenn ein Vergessen häufiger wird, auch banale Dinge. Wissen Sie, wenn Sie mal Ihr Passwort vergessen und das passiert 3-4 Mal von Ihrem Computer oder Laptop, das ist schon ein auffälliges Signal. Oder wenn Sie Ihr Auto, das Sie in einem Parkhaus geparkt haben, nicht mehr finden, das ist schon ein deutliches Signal. Und man muss immer abgrenzen zwischen einem sporadischen Vergessen, was einfach mal passieren kann, weil die Dinge vielleicht auch nicht so wichtig sind, oder zwischen bedeutendem Vergessen, nicht? Wenn Sie einen Geburtstag vergessen eines lieben Menschen oder wenn Sie Ihren Schlüssel öfters vergessen. Dinge, die so im Alltag eigentlich normal ablaufen. Ein Patient kam jetzt zu mir und sagte, er hatte früher so sehr viele Telefonnummern parat und plötzlich merkt er, dass das gar nicht mehr geht, nicht? Also gerade dann, wenn dieses Vergessen im Alltag immer auffälliger wird, dann sollte man vorsichtig sein. Wenn plötzlich Ihr Hobby uninteressant wird, wenn Sie bestimmte Dinge einfach nicht mehr dran denken, Ihre Blumen sind verwelkt. Verstehen Sie, der Alltag ist der Spiegel Ihrer Seele und Ihres Gedächtnisses und dort müssen Sie sich finden.
Vielen Dank. Demenz, aktiv werden, das Vergessen. Das war unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie mit Dr. Maximilian Niederberger aus Ottobrunn bei München. Und für alle die Hörerinnen und Hörer, die gerne Kontakt aufnehmen möchten mit Herrn Dr. Niederberger, unser Hörerservice hält für Sie die Kontaktdaten bereit. Die Rufnummer 0700 7525 7525. Auch im Internet halten wir Informationen für Sie bereit. horeb.org, das ist unsere Webadresse. Eine Wiederholung dieser Sendung können Sie sich auch im Internet anfordern oder Sie rufen meine Kollegen vom Hörerservice an. 0700 7525 7520, das ist die Rufnummer vom CD-Dienst. Meine Kollegen schicken Ihnen gerne kostenlos eine CD zu. Wir freuen uns über Ihre Spende. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Freude mit unserem Programm.